Wir sind mehr Pech als Verstand. Immer noch Folge 3, der große Uni-Vergleich. Du bist Armin.
Und du bist Antonio.
Wir haben letztes Mal ja unsere Folge vorzeitig unterbrochen. Wir glauben, es ist einfach gesünder für euch, wenn ihr euch nicht eine ganze Stunde uns beide antut. Und weil wir letztes Mal so abrupt aufgehört haben, fangen wir dieses Mal auch sehr abrupt an. Aber als kleines Goodie, um die Unterbrechung zu entschuldigen, kriegt ihr noch eine Szene von uns beiden, die ansonsten irgendwo im Schneideraum verschwunden wäre.
Gut.
Ja. Das ist schlimm. Ich wollte eigentlich einen Witz darüber machen, dass wir hier stehen und die Mikrofone trotzdem so in etwa auf Sitzhöhe sind.
Das klingt jetzt voll fancy, als ob wir hier irgendwie so ein Studio hätten. Stimmt schon mal, es ist ein Stuhl auf einem Tisch und auf diesem Stuhl auf einem Tisch stehen die Mikros. Aber hier sind wir nicht klein.
Hier sind wir normal groß. Ich glaube, wir sind sogar größer als Durchschnitt.
Wie sieht das denn hier aus? Was für Vorlesungen werden angeboten? Wie kann man sich einschreiben? In welche Vorlesungen kann man sich einschreiben?
Also für uns an der Andes ist das relativ unproblematisch. Die Belegung an der Andes läuft über eine Online-Plattform, wo man halt sagt, ich möchte gerne diesen Kurs belegen und dann belegt man das. Das läuft auch ziemlich problemlos. Es gibt noch eine alternative Online-Plattform, die vor allem von Auslandsstudis genutzt wird. Das liegt daran, dass auf der originalen Plattform die Voranforderungen an die Kurse direkt hinterlegt sind. Das heißt, wenn es eine Voranforderung gibt für einen Kurs, keine Ahnung, vor Mathe 2 muss ich Mathe 1 belegt haben und ich als Auslandsstudie ankomme, kann ich das natürlich nicht vorweisen. In dem Fall ist die zweite Online-Plattform dafür da, dass man eine informelle Nachricht an den Prof schreibt und sagt, yo, ich bin Austauschstudie, und dann kommt man auch sehr problemlos in die Kurse rein, in die man möchte. Die Kursbelegung läuft gestaffelt. Die Auslandsstudis dürfen recht früh ihre Kurse wählen in dieser Staffelung. Das heißt, ich bin auch in alles reingekommen, an dem ich Interesse hatte. Und dadurch, dass die Auslandsorganisation einen da auch sehr nah ranführt, es gab am Anfang ein großes Zoom-Meeting, wo einem das alles einmal erklärt wurde. Es gab während der Belegungszeit rund um die Uhr Leute von der Uni im Online-Chat, die Fragen beantwortet haben. Also das ist quasi angenehmer als an der Uni Potsdam.
Ja, an der UNAL ist das in gewisser Weise unterschiedlich. Es gibt auch die Online-Plattform, offensichtlich eine andere, aber es gibt eine Online-Plattform für die Belegung. Ich kann nicht sagen, wie sie funktioniert. Für mich funktioniert sie nicht. Ich bin nämlich Austauschstudierender. Und dadurch, dass wir unsere Accounts von der Uni erst ziemlich spät bekommen haben, in der ersten, zweiten Vorlesungswoche, je nach Person, war das einfach nicht möglich. Was ist also der Modus? Wie funktioniert das? Während der Einführungstage hat man einmal ein Treffen mit der Koordinatorin von der konkreten Fakultät, wo man studiert. Und da geht man dann die Liste durch, sagt, ich würde gerne das belegen. Und dann kümmert die Person sich darum. Das heißt aber, dass es sehr unterschiedlich ist, je nach Fakultät, wie gut das funktioniert. Ein Problem, was es insbesondere gab, ist, dass nicht alle Vorlesungen für Austauschstudierende freigegeben sind. Also im Gegensatz zu Uni Andes, wo man sogar vorheriges Zugriffsrecht fast hat, ist das so, dass viele Kurse nicht freigegeben sind für Austauschstudierende. Ich habe ungefähr 10% der Kurse, die ich auf der Webseite gefunden habe, des Studiengangs, in der Liste der Kurse, die ich belegen kann, wiedergefunden. Vermutlich eher weniger als mehr. Was etwas uncool war, ehrlich gesagt. Insofern an alle, die planen, an der UNAL ein Austauschsemester zu machen, schaut vorher, an welche Fakultät ihr wollt. Schaut dann, dass ihr herausfindet, im Zweifel einfach einmal irgendwie bei der Koordinatorin an der Uni Potsdam nach der Mailadresse fragen, dass ihr da einmal vorher nachfragt, welche Kurse angeboten werden. Dann wisst ihr hier, das ist irgendwie eine Liste, darauf könnt ihr euch verlassen. Dass das auch für Austauschstudierende ist, ist halt blöd, wenn ihr denkt, ach, ich schaue einfach auf der Webseite nach, welche Kurse angeboten werden und dann vor Ort feststellt, dass die halt einfach nicht für Austauschstudierende gedacht sind zum Großteil.
Denn das funktioniert nur bei der Uni Andes.
Das ist leider korrekt. Ja, jetzt haben wir uns also eingeschrieben in die Vorlesungen. Wie ist denn so im Allgemeinen eine Vorlesung organisiert?
Für mich erstmal nachts. Dadurch, dass ich eigentlich nur Kurse aus unterschiedlichen Mastern belegt habe, sind die Kurse so gelegt, dass Leute, die in Vollzeit arbeiten, sie auch besuchen können. Das heißt, ich habe abends Kurse. Abends heißt in dem Fall von 6 bis 9 oder 6:30 bis 9:30 oder halt samstags um 8 Uhr früh. Man merkt schon, dass die Blöcke ein bisschen größer sind als in Deutschland. Das sind 3 Stunden Blöcke, die ich hier habe. Dazwischen gibt es aber eine 15 Minuten Pause, die nirgends irgendwo steht, aber die alle irgendwie machen. Das heißt, im Endeffekt sind es mehr so 92 Minuten Slots mit 15 Minuten dazwischen. Und wie genau die Vorlesung läuft und gestaltet wird, hängt hier auch ein bisschen vom Prof ab.
Ja. Ich kann tatsächlich bestätigen, dass das sehr vom Prof abhängt. Ich habe Mathe-Veranstaltungen, da ist nicht so viel mit Folien, die abgelesen werden können. Tatsächlich, die Blöcke ist auch ein bisschen anders an der UNAL. Wir haben 2-Stunden-Blöcke, die auch mehr oder weniger voll ausgereizt werden ohne Pause. Je nachdem, welcher Prof es ist, welche Tageszeit es ist, beginnt es ein bisschen später, hört es ein bisschen früher auf. Es sind also meistens nicht die ganzen 2 Stunden. Was es hier nicht gibt, ist das akademische Viertel. Die Vorlesungen beginnen im Allgemeinen relativ pünktlich. Also so mit 5 Minuten Verspätung, klar, kommt vor. Aber nicht die 15-minütige institutionalisierte Verspätung, die in Deutschland üblich ist.
Und die Vorlesungen hören auch ziemlich komisch auf.
Ja.
Also gar nicht.
Was man ja gewohnt ist, ist, dass irgendwann vom Prof kommt so das für heute. Und dann klopf, 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 klopf. Alle schauen mal, wie doll man auf den Tisch schauen muss mit der Faust, damit der birst. Und dann wissen alle so, jetzt können wir aufstehen. Es ist schon so, dass irgendwie meistens es dann irgendwie ist so, ja, das machen wir jetzt in der nächsten Woche oder jo, das war's für heute oder irgend sowas in dem Dreh. Aber man muss schon tatsächlich aktiv zuhören, um mitzubekommen, dass die Vorlesung vorbei ist. Klopfen gibt's hier einfach nicht. Oder klatschen.
Es läuft sich einfach so aus. Also ich würde fast sagen, das ist so eine institutionalisierte Verwirrung am Ende von einer Vorlesung, weil es ist schon mehrfach vorgekommen. Und wir sind noch recht zu Anfang des Semesters, dass der Prof meinte, ja, also Sie können jetzt gehen.
Das ist tatsächlich in meinen Vorlesungen noch nicht vorgekommen. Was die Organisation von Veranstaltungen angeht, ist ja üblicherweise ist relativ interessant auch, wie die Bewertung aussieht. Was sind denn da so die Unterschiede zwischen Deutschland und Kolumbien?
In Deutschland würde ich sagen, ja, so viel zur Bewertung kann ich jetzt noch gar nicht sagen, weil üblicherweise ist es bei uns ja so, du hast eine Klausur am Ende des Semesters, vielleicht vorher noch ein paar freiwillige Übungen und entsprechend wirst du erst gegen Ende des Semesters bewertet. Zumindest in den Kursen, die ich belegt habe, die, nochmal zum Unterstreichen, alles Masterkurse sind, ist das System deutlich, deutlich, deutlich verschulter. Das heißt, es gibt regelmäßige Übungsabgaben oder Internetquizze, die auch alle direkt in die Note mit einfließen. Das heißt, man ist quasi jede Woche dabei, mal leichtere und mal ein bisschen schwerere Abgaben zu machen. Und es gibt auch stellenweise sowas wie Mitmachnoten, was ja in einer deutschen Vorlesung schon eher unüblich wäre.
Kann ich so ziemlich alles 1:1 unterschreiben. Auch wir haben sogenannte Parciales, also Zwischenklausuren, 3, 4, je nach Veranstaltung gibt es einfach wirklich einige Klausuren. Teilweise auch mal nur 2 oder so, das kommt alles vor, aber es ist üblich, einige zu haben. Und auch das mit den Übungen. Ich habe in beiden Vorlesungen, die ich belege, wöchentliche Übungen, die in die Note zählen.
Wobei da auch die Ansprüche anders sind, als ich das erwartet hätte. Also zumindest bei meinen Partiales, die ich jetzt hatte, also bei meinen Zwischenklausuren, waren die auch eher auf der Ebene von so einem Nachvorlesungsquiz. Also Multiple Choice, Open Book, zu Hause am Computer. Zugegebenermaßen mit ein bisschen Zeitdruck, aber das ist halt nichts, was man in Deutschland als Klausur beschreiben würde. Zumindest nicht, wenn man irgendwas Technisches macht.
Da kann ich tatsächlich noch nicht so genau sagen, wie die Schwierigkeit bei uns ist. Ich gehe aber stark davon aus, dass es deutlich schwieriger ist, einfach aufgrund der Übungen, die wir wöchentlich bekommen und die schon, ja, halbwegs anspruchsvoll teilweise sind. Also gerade in der einen Vorlesung, der Mastervorlesung, sind die wirklich schwierig.
Zumindest was für mich, was die Prüfung ein bisschen schwerer macht, ist weniger der Inhaltsstoff. Die Geschwindigkeit, in der wir durch den Stoff gehen, ist gefühlt deutlich langsamer als in Deutschland. Wobei das natürlich auch eine fakultätsspezifische Sache sein kann.
Eine profspezifische Sache, kann ich bestätigen.
Da bin ich aber, um ehrlich zu sein, gar nicht so unglücklich mit, weil es ist halt schon nochmal was anderes, in einer fremden Sprache was zu lernen. Vor allem, wenn diese fremde Sprache die Eigenheit hat, Akronyme zu übersetzen. Das ist nämlich etwas, was man zumindest in Kolumbien macht. Wenn ich im Englischen eine SWOT-Analyse habe, okay, dann habe ich ein Akronym, das ergibt sich recht offensichtlich aus Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Ne, ist klar, wie das Akronym entsteht. Im Deutschen ist es auch recht klar, im Deutschen rede ich von einer SWOT-Analyse. Wieder fürs Englische Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. In Kolumbien, im Spanischen, ist die SWOT-Analyse eine DOFA-Analyse. Das Akronym steht für Debilidades, Oportunidades, Fortalezas und Amenazas. Also wortwörtlich das Akronym übersetzt, aber es ist halt ein anderes Akronym. Und dieses wortwörtlich Dinge übersetzen ist sehr üblich für quasi alles, was es an Fachbegriffen gibt. Und zumindest ich stolpere da jedes Mal drüber.
Bei den ganzen Vorlesungen, zu denen man in Präsenz oder remote erscheinen muss, den Klausuren, die man schreiben muss, kann es natürlich auch mal passieren, dass man durch den Leistungsdruck oder auch durch anderes krank wird und deswegen eben nicht kommen kann. Da haben die Universitäten ja auch ein Angebot, ein medizinisch-psychologisches. Du hast dazu ja eine Geschichte, die du erzählen kannst. Was ist dir denn passiert, Antonio?
Tatsächlich Hauptfokus auf die medizinische Betreuung. Ich hatte ein entzündetes Ohr und habe dann halt bei den Ärzten, die Universität hat, die sie nicht nur hat, weil sie eine Privatuni ist, du hast auch Ärzte, an die man ziemlich fix rankommt, hab dann halt einen Termin gemacht für den nächsten Morgen 7 Uhr früh und bin dann halt hingegangen und wurde untersucht und mir wurde gesagt, was ich da machen kann. Das medizinische Angebot von der Universität selber ist exzellent. Es gibt Allgemeinmediziner, es gibt Sportmediziner, es gibt Psychologen und man kommt innerhalb von 24 Stunden an einen Termin. Und wenn man an keinen Termin kommen würde, dann könnte man zu einer offenen Sprechstunde gehen. Und das gilt sowohl für medizinische Beratung als auch für psychologische.
Ich kann tatsächlich noch keine Erfahrung berichten. Aber es ist grundsätzlich ähnlich. Man kann da wirklich auch einfach vorbeigehen ohne Anmeldung. Das funktioniert auch. Zumindest wurde mir das so berichtet. Was auch spannend ist, so gerade irgendwie, wenn man im Kopf hat, wie lange es braucht, um in Deutschland einen Psychotherapieplatz zu bekommen, war ich sehr überrascht bei den Einführungstagen, als gesagt wurde, ja, naja, also wenn es ein Notfall ist, dann kriegt er natürlich den Termin am selben Tag. Ansonsten, wenn das ein bisschen warten kann, da kann es sein, dass ihr nicht am selben Tag einen Termin bekommt. Man hörte schon, dass er so ein bisschen so, naja, sorry dafür. so 3 bis 4 Tage braucht es dann. Also 4 ist dann schon das Maximum, wo ich so war so, ho, ho. Das wäre sehr, sehr cool in Deutschland zu haben.
Wo ich jetzt keine Aussage drüber treffen kann, ist, inwiefern die Universitäten da versuchen abzufedern, was halt es allgemein nicht gibt. Also inwiefern die medizinische Versorgung immer noch auf einem deutlich besseren Level ist als an einer deutschen Universität, wenn es dann ein bisschen schwerer wird und wenn man tatsächlich in die Krankenhäuser eingeliefert wird, das ist natürlich eine andere Frage.
Damit haben wir jetzt einen hinreichend langen Rundumschlag gemacht, was Universitäten angeht, wie die Universitäten hier funktionieren.
Ja, ich weiß nicht. Ersteindruck, so einen Monat im Studium, empfiehlst du die, Unal?
Ja, doch. Also ich empfehle sie mit Visum. So, es gab wirklich viele, viele Stellen. Beim Essen zum Beispiel muss man auch die Passnummer angeben und es ist ein Tastaturfeld da. Und das ist natürlich nur mit Zahlen. Und ich immer ein, ja, nee, das funktioniert nicht. Wie, das funktioniert nicht? Nee, das funktioniert nicht. Aber im Allgemeinen, wenn ihr ein Visum habt und vorher abklärt, welche Kurse ihr belegen wollt und könnt, dann würde ich die UNAL tatsächlich auf jeden Fall empfehlen. Ist, glaube ich, ein cooler Ort, um zu studieren. Die Andes?
Empfehle ich bedingungslos. Also ich hatte null Probleme, was meine deutsche Passnummer angeht. Es ist gut organisiert. Es sind angenehme Kommilitonen. Die tatsächlichen Studiumsangebote muss man natürlich gucken, ob man was findet. Ich hätte es gern ein bisschen technischer gehabt als die Kurse, die jetzt tatsächlich dieses Semester angeboten werden. Aber das Drumherum, die Orga und auch das Campusgefühl sind erste Sahne, empfehle ich voll.
Und damit würde ich sagen, passt es für die Folge.
Das heißt, wir empfehlen beide unsere Universitäten.
Ja, doch.
Das heißt, grundsätzlich, wir empfehlen beide unsere Universitäten. Fucking hell. Das heißt, das heißt grundsätzlich, wir empfehlen beide unsere Universitäten. Das heißt, grundsätzlich, wir empfehlen.
Gott, verdammt.
Das heißt, wir empfehlen beide grundsätzlich.
Okay, fuck it, yeah. Gut, ich mach das einfach. Das heißt, wir empfehlen beide grundsätzlich unsere Universitäten.
Ich kann's nicht.
Antonio steht mir hier gegenüber, die Hände auf den Augen, versucht nicht zu lachen und nickt so ein bisschen.
Ja. Ja.
Kriegst du da irgendeinen Song drüber geschrieben, damit das lustig wird?
Song geschrieben, ja. Lustig wird, ist eine andere Sache. Ich meine, wir können natürlich auch, das wäre natürlich auch cool, du kannst so ein A-Cappella-Stück.
Ja, ich mache ein A-Cappella-Stück. Ganz tolle Idee. Der Gesangskünstler hier im Raum. Ich möchte nicht herausfinden, ob meine Haftpflichtversicherung dafür zahlt, wenn Leute den Podcast hören und dann von mir ein A-Cappella-Auftritt hören und ihre Ohren anfangen, deswegen zu bluten. Das möchte ich wirklich nicht herausfinden, Antonio.
Ich wette, wenn wir ganz, ganz viel Leserpost kriegen, die Armin darum bittet, ein A-Cappella-Lied zu machen, an unsere Mailadresse, die unten in den Shownotes stehen, oder an einen unserer Kanäle, also dann habe ich auf jeden Fall mehr Leverage, ihn dazu zu bringen.
Tut euch wirklich selbst den Gefallen, das nicht zu tun. Ich kann objektiv nicht gut singen.
Aber wir brauchen das ja heute gar nicht. Weil, weißt du noch, als vor ein paar Tagen die eine Kommilitonin den Stromadapter ausgeliehen hat?
Ja.
Natürlich habe ich ein Lied drüber geschrieben, weil der ist so 4 Tage nicht zurückgekommen. Und uns wurde eigentlich versprochen, dass er am selben Tag zurückkommt. Und das ist schon sowas, da kann man ein Lied drüber schreiben, ne?
Wenn das das Hobby ist.
3 holes that are longing for connection. 2 thin for the European standard plug. That's a attached to all my cables without exception. What is missing is the adapter. Oh, Plux, I'm sorry, I fucked it up. And the sockets look up to me. Emptiness is all I can see. They lack a purpose. Without a circuit, they're so alone. Yeah, I tried to do what's right. Now I'm missing my nightlight. Oh, it's not fair. The adapter's out on a low. Yeah, I gave without the rest. Now I'm left with emptiness and empty toothbrushes, empty laptops with empty batteries. I was given the keys to this kingdom. I wasn't ready, I wasn't worthy. Empty sockets, empty souls, as far as the eye can see. There is no path to redemption. I hope my sockets, they will not hurt me. I was promised swift return, but though I have so much to learn, it was my mistake. But they're the ones who'll pay. They're so try to do what's right. Now I'm missing my nightlight. Oh, it's not fair. The adapter's out on a low. Yeah, I gave without duress. Now I'm left with emptiness.
Please, please, I beg you to bring the adapter back. Sockets? I can hear them whispering at night. I think they're out to get me. I think they're planning a revolution, and I don't know how to deal with that. I need your help. I have nothing to offer you in return. Please, please, please bring the adapter back.
They're so. Yeah, I tried to do what's right. Now I'm missing my nightlight. Oh, it's not fair. The adapter's out on a low. Yeah, I gave without duress. Now I'm left with emptiness.